Wizard, mein einarmiger Bandit.
Ja.
Hast du nicht mitgerechnet?
Wenn du an meinem Arm ziehst, dann kommen die Millionen aus mir rausgesprudelt.
Ja, wie geht's?
Mir geht's besser. Also ich habe jetzt so eine neue Schiene dran, wenn Leute mich sehen. Gestern habe ich zum Beispiel jemanden gehabt, der lief an mir vorbei und meinte, ey David, ich höre gerade in diesem Moment euren Podcast. Und Robert habe ich auch gerade gesehen, der ist offenbar an uns vorbeigefahren, also auch an dir, als wir zu Planet der Affen gestern gegangen sind, okay, in die Pressevorführung. Und das finde ich immer besonders lustig, weil die Leute dann so, ich habe die Stimme hier gerade, du glaubst nicht, wie komisch das gerade Inception-mäßig das ist. Und man sieht mich gerade mit so einem Roboterarm durch die Stadt laufen, das ist meine neue Schiene. Und ich dachte so, ey, jetzt wo ich endlich aus dem Gips raus bin, kann ich wieder besser arbeiten. Aber du siehst es hier schon, ich habe hier so eine Stange drunter. Jetzt kann ich noch schlechter arbeiten als vorher, weil ich nicht mehr den Arm auf der Tastatur ablegen kann und den nicht mehr reinbeugen. Deswegen, also schreiben geht gerade gar
nicht. Aber ich schwöre euch, David kam rein, ich meinte auch schon zu unserem Produzenten, guck mal, wie frisch der aussieht, wenn er mal gezwungen wird, weniger zu machen. Ich finde, du siehst erholter aus, ohne Witz, so im Gesicht.
Ja, wirklich? Ja, ich habe eigentlich super schlecht geschlafen die Woche.
Ja, aber Philipp, bist du einfach nur ein wahnsinnig schöner Mann.
Oh, das brauche ich jetzt aber auch ein bisschen, Robert.
So, da David viel Zeit hatte, hat er Sachen vorbereitet.
Ja, wir haben ja vor 2 Folgen schon. Letzte Woche haben wir es ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Aber wir hatten ja gewettet.
Also David hatte dran gedacht und ist da mittendrin vergessen und ich hatte gar nicht mehr dran gedacht.
Ja, wir haben gewettet, wenn du dich entsinnst.
Die Wette war, ob Rebel Moon 3 kommt, ne?
Genau.
Ja.
So, und die Leute haben für uns quasi die Strafe ausgesucht und in den Kommentaren unter anderem bei Spotify geschrieben. Und da gibt's alles Mögliche. Der Verlierer muss über den 8 Stunden Snyder's Cut von Justice League ein Review machen. Alle Twilight-Filme möge man bitte besprechen. Der Verlierer muss ein Video machen, in welchem er Karaoke singt. Wrestling-Training soll der Verlierer machen. Das fand ich auch.
Wrestling-Training?
Gerade jetzt,
Apropos Wrestling-Training, hast du Dwayne Johnson im Schlipper gesehen? Bei seiner Vorbereitung für The Smashing Machine?
Ja.
Alle so, Alter, trag Shorts. Man kann auch Shorts tragen beim UFC. Naja, okay, mach weiter. Was gibt's noch?
Der Verlierer muss im Stile von Wolfgang M. Schmidt eine Filmanalyse auf YouTube hochladen. Im Anzug, volles Programm. Den Film kann man sich selber aussuchen.
Geil.
Generell haben uns mehrere Leute vorgeschlagen, dass wir unsere Kanäle tauschen müssen.
Oh nein.
David macht, was er immer macht, nur auf Roberts Kanal und andersrum. Ich glaube, das ist dann eine Strafe für uns beide und vor allen Dingen für die Zuschauer. Oder vielleicht ist es auch ein Gewinn. Ich weiß es nicht. Der Verlierer muss einen Short hochladen, in dem er sagt, dass sein Content ja sehr an Qualität verloren hat und man aber unbedingt mal auf dem Kanal des Gewinners vorbeiguckt. Das finde ich auch nicht schlecht.
Ja, sehr schön.
Also es gibt hier eine ganze Menge Sachen, die eigentlich echt nicht schlecht sind von Doppelkritiken. Also vieles geht dann so über klassische Videos. Aber ich habe mich so ein bisschen in dieses Short verliebt und vielleicht so eine Kritik auf dem Kanal des anderen oder sowas wie so eine Reihe. Also alle Til Schweiger-Filme.
Es ist, glaube ich, jetzt schon vor 4 Jahren oder so, war mal die Idee tatsächlich, dass wir zum 1. April die Kanäle tauschen als April's Fool.
Ja. Den hier finde ich auch noch super. Verliert Robert, muss David für ihn ein Gericht nach Davids Gusto kochen.
Ach, scheiße. Wisst ihr, was bei David übrigens richtig geil ist? Der sagt immer, er kann nicht kochen, er hat keine Ahnung und er sieht es auch nicht ein, glaube ich, kochen zu müssen. Aber wenn andere für ihn kochen und ihn schmeckt es nicht, sagt er auch eiskalt, es war richtig räudig.
Ja, ey.
Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wie du dann was isst und sagst, naja, schmeckt scheiße.
Ja, wir wollten mal tauschen, ne? 1. April haben wir nicht gemacht.
Ja, und dann habe ich damals auch schon so getan. David war damals noch, der hat ja nicht so viel Zeit mit mir verbracht, noch deutlich melancholischer in seinen Videos. Da hatte ich das damals auch so ein bisschen vorgemacht und musste so lachen wie, ja, also ich finde den wirklich gut, den Film. Und,
ja, in den früheren Essays.
Das sind so 2 Sterne.
Ich habe neulich mal, ich glaube letzte Woche, als ich mir den Arm gebrochen hatte, habe ich mal so alte Videos von mir geguckt und alte Essays.
Ja, die sind immer so, als wären da so richtig, als würdest du in deinen eigenen Tränen stehen beim Aussagen.
Als wäre mir jemand gegen das Schienbein getreten vorher und ich würde so, der neue Film von...
Na, ich finde, das hatte was von dieser, kennst du diese sehr krasse Nike-Werbung, die es mal gab?
Nee.
Da siehst du, wie so ein, ich glaube, das ist gezeichnet, wie so ein Mädchen oder eine Frau oder ein Mann ein bisschen übergewichtig auf den Stuhl steigt und dann siehst du, wie er den Stuhl oder sie den Stuhl wegtritt und dann in der Luft hängen bleibt und du siehst aber nur den Unterkörper und denkst jetzt so, da hat sich jemand erhangen. Dann schwenkt die Kamera erst langsam hoch, wie er an so einer Klimmzugstange hängt und sich langsam hochzieht und trainiert und dann kam dieses Just Do It.
Ja.
So eine übelst suizidale, krasse Werbung.
Ja. Und ich dachte, ich habe damals meinen Essays immer noch so eine gewisse Schwere verleihen wollen, weil ich dachte,
das wirkt, das ist kulturell wertvoll.
Ja, genau, die Tragweite.
Ich verstehe.
Nordkultur macht das ja immer noch so. Ich habe mittlerweile meinen Sprachdruck das ein bisschen geändert.
Ich finde das gut. Also was im Grunde, glaube ich, nicht so richtig funktioniert, ist, es zu machen, um etwas zu sein, was man nicht ist.
Ja, ja.
Man ist, was man ist, und die Leute haben immer ein Gespür dafür.
Ja, und ich habe auch mehr Spaß daran, also wenn die Videos auch ein bisschen spaßiger sind, auch bei den Essen. Ich habe letztes Jahr einen über Atombomben gemacht und da habe ich auch versucht, ein paar Gags reinzubringen, weil es ja auch Spaß macht, über Filmhistorie zu reden. So, aber bevor wir uns drumherum reden, was wollen wir denn jetzt machen? Ich würde sagen, wir setzen uns so eine Zeit. Also ich würde sagen, wenn im nächsten Jahr, ab meinetwegen jetzt oder ab diesem Podcast, den wir da vor 2 Folgen gemacht haben, Rebel Moon nicht angekündigt wird.
Also ich habe hier auf jeden
verloren.
Fall, wenn ich google schon, Zack Snyder sagt, der ist schon in Arbeit.
Ja, ja,
wir warten Zack auf Snyder das Green, schreibt, wir warten ja, auf das ja. Greenlight von Netflix, ja.
Okay, das gilt aber nicht.
Also ich finde das Short richtig gut.
Ich glaube nicht. Und ich würde ehrlich gesagt vermuten, also das Ding
ist. Ich finde
ja,
die Idee mit dem Short richtig gut. Sollen wir das machen?
Ja, okay. Also wir machen einen Short, wo der andere hochgelobt wird.
Ich finde, man sollte sich auch entschuldigen für seine schlechte Arbeit in letzter Zeit.
Ja.
Und dass man auch jetzt kommt nicht sicher sei, ob man nochmal zu alten Höhen gelangt. Und deswegen,
geht mal lieber rüber.
Und deswegen sollte man lieber bei denen schauen.
Aber dann, also dann muss ich sagen, dann müsste das schon so eine, dann darf es nicht nur eine Ankündigung sein, weil Netflix hat in der Vergangenheit viele Sachen angekündigt, wie Grey Man 2 oder Red Notice 2 oder.
Okay, was auch vollzogen wird am Release-Tag von Rebel Moon 3, also meinetwegen in anderthalb Jahren. Wir können ja sagen, da wird es dann vollzogen.
Oder sagen wir so, wenn wir sobald ein Trailer rauskommt und damit klar ist, hier gibt es gefilmtes Material. Ja, machen wir so. Das könnte ja eher so in anderthalb Jahren sein.
Das finde ich super. Das riecht gut.
Okay, dann.
Wir schalten Folge 162 zurück. Wir haben es hier. So wird's.
Ich glaube, die Leute werden genau.
Ich finde aber auch in diesem Short können wir noch Werbung einblenden als Schriftzug und Rebel Moon 3 dahinter schreiben. Mhm. Wenn man den Bezug hat.
Ja.
Dann verklagt uns Netflix dafür, dass es gar keine gebuchte Werbung sei.
Ja.
Das hat noch keiner gemacht, so eine Anti-Werbungssache, wo man quasi gezielt das Image von Firmen in den Dreck ziehen könnte, theoretisch. Na, ist ja auch egal.
Ich weiß gar nicht, darfst du sagen, dass das in Kooperation mit jemandem entstanden ist?
Nee, aber ich schreibe ja nur Werbung rein. Es gibt ja nur Regeln dafür, was du als Werbung deklarieren darfst, aber es gibt keine Regeln, was du nicht als Werbung deklarieren darfst, ehrlicherweise.
Ah, und schon wieder sprengen wir das System.
Tatsächlich ist hier eine neue Lücke.
Bevor wir jetzt zu sehr off-topic sind, aber da wir gerade Red Notice erwähnt haben, es gab letzte Woche...
Wer hat Red Notice erwähnt?
Ich habe kurz gesagt, dass Red Notice ja auch eine Fortsetzung bekommen sollte.
Ach so.
Und du hattest mir die Tage auch einen Artikel geschickt, den ich vorher auch schon gelesen hatte.
Jetzt hast du den vorher wieder gelesen.
Naja, es ging eigentlich nur darum, der ging so ein bisschen durch die Medien durch.
Trinkst du nicht manchmal in Flaschen, damit es schneller geht?
Nee.
Okay.
Nee. Aber was ich mache, ist, dass ich morgens aufstehe und sage, I'm the hardest working man in the room. So wie Dwayne Johnson. Über den gab es nämlich einen echt vernichtenden Artikel von therap.com diesen Monat, in dem gesagt wurde, dass er ständig zu spät kommt und dass sein neuer Film Red One, der jetzt Ende des Jahres kommt.
Der Weihnachtsfilm mit Chris Evans auch.
Genau, dass der wohl massiv unter seinem Ego zu leiden habe. Und dann gab es wahnsinnig viele Geschichten.
Von Leuten, die mit ihm arbeiten müssen.
Ja. Also sehr viel, wir haben gehört und uns haben so und so viele Quellen gesagt das, und ich finde auch in dem Artikel ist immer wieder so, die eine Quelle hat das gesagt und die andere Quelle sagt, nee, ist aber nicht so. Also deswegen war das so ein wahnsinniges Hin und Her, aber ich glaube gerne das, was in diesem Artikel steht.
Naja, wenn du nur $7 hast, musst du die gut aufteilen. Aber dass er oft anscheinend auch einfach mal 8 Stunden zu spät ans Set kommt und deswegen die Leute ohne ihn drehen müssen, um ihn herum quasi drehen müssen, ohne ihn zu featuren.
Ja.
Ja, und das mit in die Flasche pinkeln war, dass Assistenten das dann wegräumen sollen angeblich, dass er dann damit...
Weil er keine Zeit hat, um auf Toilette zu gehen.
Pinkelt in eine Flasche und dann muss das der Assistent oder die Assistentin entsorgen. Ja. Das sind die Aussagen aus dem Artikel.
Ja, ja.
Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber jetzt wissen wir, Dwayne The Rock Johnson und Annie the Duck diese Woche beide ganz...
Jetzt wird das nächste Thema aufgemacht, bitte auf keinen Fall.
Ein bisschen Lästerschwestern oder was hier?
Ich würde sagen, wir kommen eher zu unserem Podcast, nämlich herzlich willkommen zu 2 wie Pech
und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David... Ich sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne?
Ja.
Du sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten, der Hund hat wieder einen Flug
geschissen. Vor allem bei uns im Podcast ist es auch immer so, ich werde müde, aber...
Ja, weißt du, was wirklich sehr entspannt, ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet, Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
Dungeons and Dreamers holt dich quasi immer ein wunderschönen Orten auf diesem Planeten und beschreib die so in aller Ruhe mit Geräuschen von Regen oder Wind oder der Natur, wo du gerade bist, wie du alles so wahrnimmst, ist so sehr sinnlich gestaltet und ganz langsam, wie du auch merkst, wie dein eigener Herzschlag sich verlangsamt und du zur Ruhe kommst, aber auch manchmal sowas Mysteriöses passiert. Also während du dann gerade in so einen Einschlaf-Relax-Modus geholt wirst, steht irgendwo auf einmal eine Art Monster, das dich mit roten Augen anguckt.
Also es ist wie so eine Dungeon Quest. Wie
ja,
so ein
das ist so ein bisschen Fantasy meets ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll.
Der erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
Nee, das ist wirklich so sehr zum Runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden.
Es ist ASMR für Dungeons and Dragons Spieler.
Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so, und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons and Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
So, muss man auch mal sagen. Dann damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Ah, hat jetzt wieder affig. Und kannst du wieder Vergleiche ziehen, dass 5 zugeguckste Affen irgendwo saßen und ein Drehbuch geschrieben haben? Theoretisch.
Theoretisch, ja.
Theoretisch. Der 3. Affenfilm, der dieses Jahr schon raus ist, und wir haben Anfang Mai.
Was wie? Es kam
Monkey
Kong?
Man.
Ah ja, Monkey
und
Man.
Und Godzilla Kong.
Monkey Man.
Der 3. Affenfilm.
Ja, und das hier, kann ich schon mal sagen, ist mein Liebling davon.
Das ist der Beste.
Womit wollen wir denn anfangen? Was haben wir denn alles? Wir haben Planet der Affen.
Wir haben Robot Dreams.
Ich sag nicht das so. Ich sag nicht Planet der Affen, New Kingdom. Ich sag auf jeden Fall nur
Kingdom of the Planet of the Apes.
Genau.
Wir haben Robot Dreams. Ich habe Reality nachgeholt. Hast du den noch gesehen?
Nee.
Und
Garfield hast du noch?
Garfield und Late Night with the Devil habe ich jetzt auch gesehen.
Ah, ja. Da bin ich gespannt auf deine Meinung.
Insofern, Carly hat Anne Hathaway gesehen, aber du nicht.
Die genau, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist gerade die Romanze.
Irgendwas
die
with you?
Anything but you oder
nee,
so?
Nee, das war das war der andere Film mit Glenn Powell und Sidney
ja,
Sweeney.
Ja,
anything
the Idea of You.
The Idea of You.
Ja.
Ja.
Ich habe nur reingeguckt ins Wohnzimmer, die beiden Mädels saßen da und ich meinte zu Carly, und ist er gut? Nee. Aber
Gina fand ihn super.
Ja?
Ja, sehr, sehr. Hast du noch was mitgebracht jetzt außerdem?
Ich habe noch Unfrosted geguckt.
Was ist denn das nochmal?
Unfrosted ist eins dieser Product Biopics. Da gab es ja letztes Jahr ein paar von. Wir hatten über Air gesprochen, über Blackberry hatten wir gesprochen.
Tetris.
Also im Grunde muss man da immer schon fast sagen, eigentlich
warte
ist
mal, wie heißt der Film? Unfrosted.
Unfrosted. Was würdest du glauben, worum es geht?
Unfrosted. Tiefkühlprodukt? Nein.
Kelloggs.
Doch, Kelloggs, Frosty, der Tiger hier.
Naja, nicht so wirklich. Es geht um die Pop-Tarts. Die gibt es ja in Deutschland gar nicht.
Die sind doch irgendwie so entdeckt worden, auch Cornflakes, mit, dass das mal jemand hat stehen lassen, diesen Maisbrei, ne? Das
naja,
war
nee.
Die Geschichte.
Nee, in dem Fall ist es was anderes. Diese Pop-Tarts, das sind so kleine, ja, wie keksartige, so die, oder so Teig. Taschen
ja.
Und darin befindet sich so, glaube ich, so eine Marmeladenschicht.
Ja.
Und die toastest du und obendrauf ist auch so Zuckercreme und dann schmeckt das wohl angeblich, ich habe noch nie so ein Ding gegessen, wohl lecker.
Das ist wie so ein Berliner Schrägstrich Pfannkuchen Schrägstrich
ja, naja, nee, es ist ja, nee, es ist eher wie so ein, nee, so ein
wie
plattes
so ein
Macaron.
Wie so ein Tillmanns Toasties, nur in süß.
Ja.
So diese Toastschnitzel.
Oder diese Kekse mit, wo diese Orangengelatine.
Gelatine? Ja, Gelee.
Gelee, also, Gelee. Ja. Aber ist das nicht Gelatine?
Nee, Gelatine ist das, was du aus dem Knochenmark von Tieren herstellst, um die
um
Konsistenz
dann Gummibärchen
von Gummibären.
Zu machen.
Genau.
Aber kommt das nicht auch in Gelee rein?
Nee, da kommt Gelierzucker rein.
Ah ja.
Der Koch hat gesprochen.
Okay. Unfrosted erzählt die Geschichte von Kelloggs, die gerade sich im großen Krieg mit Post befinden. Das ist wohl der große Konkurrent gewesen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es den wirklich gab. Denn das muss man bei Unfrosted dazu sagen, das ist ein Film von Jerry Seinfeld. Den kennt man als Komiker aus seiner eigenen Sitcom, aber war früher auch
und Autosammler.
Großer Stand-up-Comedian, Autosammler offenbar auch.
Krasser Autosammler. Nee, das ist jemand anders, Entschuldige.
Und er hat jetzt den ersten Film gemacht für Netflix und das ist eigentlich nicht viel mehr als eine Satire. Am Anfang steht da zwar basiert auf einer wahren Begebenheit, aber da ist so viel Bullshit drin. die nehmen sich so viel Freiheit mit der Geschichte. Das ist auf keinen Fall sowas wie BlackBerry oder Tetris. Selbst Tetris ist ja schon nicht mehr wirklich, hat nicht viel mit der Wahrheit zu tun. Aber das hier geht noch mal ein paar Schritte weiter. Eigentlich ist es mehr ein Schaulaufen von ganz, ganz vielen Cameo-Auftritten. Auch ein paar cleveren Cameo-Auftritten, muss ich sagen. Hier werden Fans einer ganz bestimmten Serie vermutlich gegen Ende einmal laut aufjubeln.
Welche Serie? Der Seinfeld-Serie?
Nee, ich sag die Serie jetzt nicht, weil sonst zerstöre ich ja das Cameo.
Sag mal.
Nein.
Welche Serie?
Nein. Findest selbst heraus.
Die Serie hat ja nur einen markanten Darsteller oder was?
Nein.
Du musst ja sagen, wenn ich richtig treffe.
Okay.
Charlie Sheen aus Two and a Half Men kommt rein. Dann kommt Sheldon aus Big Bang Theory.
Nein.
Viel älter wahrscheinlich, ne?
Nein.
Die Serie? Nee, aus der Zeit?
Man halt die Klappe jetzt. Die Leute sollen es eh nicht wissen. Die
Kevin James kommt rein?
Nein. Und im Grunde.
Michael J. Fox kommt rein.
Nein.
Aus hier,
nein.
Chicago.
Spin City.
Ja, Spin City.
Wo war ich denn jetzt, Mann? Also, es geht um diesen Kampf zwischen diesen beiden und die wollen quasi die Cornflakes oder das Frühstück auf das nächste Level bringen. Und jetzt wird den Leuten von Kellogg's nahegelegt, durch, ich glaube, Industriespionage finden sie heraus, die haben die Zukunft erfunden, nämlich sowas, was dann später auch der Pop-Tart wird. Also so ein Keks, der innen drin mit Gelatine, bla bla bla, ne, den man ganz einfach toastet. Sie sind kurz davor, das zu veröffentlichen und jetzt braucht Kellogg's in kürzester Zeit auch so ein Ding. Und deswegen wird Melissa McCarthy als Wunderkind eingestellt, die dann ihr eigenes Team mitbringt.
Ach, das ist das Ding, wo man sie auf dem Cover, der wird jetzt ganz frisch raus.
Ist Melissa
McCarthy
frisch.
Und wer ist der männliche bekannte Darsteller?
Jerry Seinfeld.
Ja, noch jemand anders, den ich, wo ich dachte,
es sind übelst viele, okay. Also es sind so, Bill Burr ist mit dabei, es ist James Marsden.
Dann der Cameo am Ende von?
Von diesen Leuten, genau, Hugh Grant ist mit dabei.
Stimmt, Hugh Grant, das habe ich gesehen.
Genau, Amy Schumer spielt den großen Gegner von Kellogg's und es ist eine Barrage aus Witzen, die alle, also ich saß da und habe so wieder gedacht, so, oh, das ist wieder so eine Komödie, die als Komödie, ne, als Horrorfilm, der nicht gruselig ist, würdest du ja sagen, Themaverfehlung. Und bei Komödien ist es ja dasselbe. Ich habe nie gelacht. Aber ich finde, irgendwie ist diese Barrage aus Gags und Zoten und Slapstick, irgendwann nimmt die Stimmung einen ganz gut mit. Ich finde, so dieses 70er-Feeling wird auch ganz gut eingefangen. Du merkst, dass da viel Budget dahinter ist. Also alles ist digital erweitert. Diese beiden großen, der Kellogg's Tower zum Beispiel, ist natürlich am PC entstanden. Und dadurch hat es einen gewissen Vibe mit der Musik und weil hier so viele Cameos dabei sind, von denen kaum eines zündet, aber wo ich dachte, naja, ist okay, ab und zu mal. Und ich habe es dann zu Ende geguckt. Und sowas zu Ende zu gucken.
Das ist auch kurz, 93 Minuten und Netflix hat immer noch einen langen Abspann.
Ja, ja, aber also für mich ist es schon was. Also wenn ich einen Netflix-Film, den ich nicht mag, zu Ende gucke, dann finde ich ihn zumindest, ne, so, also das ist kein guter Film. Aber ich hatte irgendwie so meine Freude mit so ein paar Momenten, sodass ich sagen würde, er könnte mal reingucken. Der kriegt richtig katastrophale Wertungen gerade.
Das sehe ich gerade auch hier.
Ich würde ihm jetzt auch 2,5 Sterne geben, weil irgendwie... Jetzt
will ich ehrlich sein, du würdest ihm eigentlich 3,5 geben.
Nee,
aber,
will ich nicht.
Aber
nee, will ich nicht.
Der Druck der Welt.
Guck ihn dir erstmal selber an. Aber ich war gespannt darauf zu sehen, was sie damit jetzt machen. Gerade weil dieses, ich glaube, ich hatte neulich ein Video rausgebracht, wo ich meinte, so diese Product Biopics, das wird mehr und mehr und mehr und mehr und mehr kommen. Und hier das mal in so eine satirische Ecke gedrängt zu bekommen und nicht so eine ehrliche Story, wie sie Kellogg's erfinden, war auch mal erfrischend. Weil es fühlt sich natürlich extrem auch hier wieder wie Werbung an, weil Kellogg's ständig, am Ende wird sogar ein Kellogg's-Tanz performt mit dem Song aus der Werbung früher.
Während des Cameos.
Nee, nee, nicht während des Cameos von dieser einen Serie, die du nie erraten wirst. Es ist nicht Akte X. Deswegen.
War es eine ernste Serie?
Ist eine ernste Serie. Kommst du nicht drauf. Aber du, eigentlich könntest du drauf kommen.
Aus dem A-Team. Wenn,
eigentlich könntest
A-Team.
Du könntest drauf
MacGyver
kommen.
MacGyver-Darsteller kommt? Oh. Chuck Norris kommt ins Bild.
Bitte, können wir das nächste Thema. Wie fandest du Late Night with Berlin? The Devil.
With Berlin.
Scheiße. Wie fandest du Late Night with the Devil?
Devil. Gut. Was ist das Cameo? Late Night with the Devil. Also ganz kurz, Unfrosted gucke ich bestimmt mal. Ist ja kurz und knackig anscheinend.
Ja, 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 ja. Also ich werde mir. Ich
so wie wär, dieser Pop-Tart.
Ich wäre interessiert daran zu sehen, was ihr sagt. Also könnt ihr auch gerne in die Kommentare hier bei Spotify schreiben, weil ich irgendwie hatte ich da was dran.
Ja, oder schreibt das David per Direktnachricht auf Instagram. Er hat mir versprochen, auf jede dieser Nachrichten dann auch zu antworten.
Mhm.
Und nicht nur mit meinem Herz, sondern richtig mit Worten. Mit seiner einen freien Hand. So, Late Night with the Devil. Du hast doch hier drin schon drüber schon gesprochen im Podcast, ne?
Deswegen musst du ja eigentlich nur, ne, ich habe schon die Prämisse erklärt, worum es geht. Talkshow, Host. Ich hatte schon auch gesagt,
70er Jahre.
Was mir nicht so ganz gefallen hatte, war ja, ich fand es ein bisschen blöde, dass der Talkshow-Host, David Dastmalchian spielt ja den, dass der als Talkshow-Host ehrlich gesagt nicht so funktioniert. Im Film sagen sie ja, das ist die Number Two in Amerika, direkt nach Johnny Carson. Und Johnny Carson, wenn du das mal gesehen hast, der war ein übelst charismatischer Typ. Dem zuzugucken, wie der moderiert, der konnte auch so wie Stefan Raab in seiner Glanzzeit alles anmoderieren und du dachtest so, ja, irgendwie macht der aus Scheiße Gold. Und David Dastmalchians Version von diesem Talkshow-Host, da dachte ich so, das soll die Nummer zwei in Amerika sein? Die Show ist übelst öde, er ist übelst öde. Das war, fand ich nicht glaubwürdig. Erst als die Horrorelemente dann mehr kommen, bin ich dann mehr in diesen Film auch reingewachsen, weil er ja auch so seltsam inszeniert ist. Aber dann wird er faszinierend.
Ich fand ehrlicherweise auch den ganzen Late-Night-Charakter, den mochte ich so. Weil ja? Das Ganze ist ja so 70er Jahre. Ich glaube, da ist eher alles ein bisschen eingestaubter als heute. Und dadurch, dass wir ganz hinter die Kulissen schauen und während dieser Werbebreaks dann da drin sind, so dieses Aufgesetzte, ein bisschen Schmierige. Also ich hatte das Gefühl, dabei zu sein, an so den Platz des Publikums einzunehmen, die da sitzen. Weil es ist ein großer Unterschied, wenn du so eine Sendung guckst und sagst, ah, jetzt will ich mich unterhalten. Oder du sitzt mal wirklich live dabei. Da finde ich das oft meist noch viel langweiliger, wenn man so hinter die Kulissen schaut, wie das tatsächlich abläuft. Und da an der Stelle fühlte ich mich eigentlich schon ganz gut abgeholt. Und was ich an dem Ding insgesamt einfach mochte, dadurch, dass wir so konsequent in diesem Studio bleiben und dieses Kammerspiel haben und da letztendlich Charaktere aufeinandertreffen, die behaupten, weil er versucht quasi diese Sendung auf ein neues Quotenhoch zu bringen nach vielen Jahren, indem er quasi jemand, der vielleicht vom Teufel besessen sein könnte, in dieser Sendung hat und Leute dafür und Leute dagegen sprechen, ich die ganze Zeit nicht so wusste, okay, wo will denn das Ganze hier hin? Und ich finde, der verdichtet sich und rastet dann irgendwann am Ende so kurz und knackig aus, der Film, mit dem, wo er dann dahin will. Und ich dachte so, boah, das hat mich, also ich fand, weil er auch so ein unangenehmer Typ ist, David Dastmalchian, finde ich, in diesem Film, dass er so dieses schmierige Wegmoderieren und auch einfach seinen eigenen Dreck so ein bisschen laufen hat. Ich fand, da steckte so viel drin in einem sehr knackig kurzen Film. Der ist ja auch nur ein, was ist das, ein 93 Minuten. Und habe ich nicht so mit gerechnet, dass mich das tatsächlich so packt. Richtig gute, kleine, feine Nummer. Mhm. Und dann müssen wir dem Steffen Gerlach, der hier war, auch die Daumen drücken, dass die Leute den gucken.
Ach, der ist von Cape Light?
Wieder, ich glaube, Cape Light und Wild Bunch. Manchmal kommen da mehrere zusammen. Mhm. Also, wenn du den Film guckst, da sind ja 7 Aufmacher. Ich glaube, 7 Firmen werden vorne drin auch als Produktionsfirmen eingeblendet. Ich mochte den richtig gerne. Das ist so ein bisschen speziellerer Natur und hatte so Aufnahmen irgendwo an der Stelle auch drin, wo ich so dachte, bin ich jetzt hier bei Gesichter des Todes gelandet? Aber gutes Ding.
Hä, wo kommt denn der Vergleich her?
Na, ich habe mal als Kind in der Videothek, ich habe nie was davon gesehen, aber ich weiß noch, wie ich ganz erschrocken war. Auf der Rückseite von der Videokassette gab es so Bilder von einem Mann, der auf einem elektrischen Stuhl sitzt.
Ah.
Und dann fing, glaube ich, an, so, da hat man so gesehen, wie so der Kopf brennt.
Aha.
Und
aha,
jetzt weißt du, woher ich diesen Vergleich vielleicht habe.
Ah, okay.
Wenn ich das
ja,
sage.
Gut, man sieht ja auf dem Poster schon bei Late Night with the Devil. Ja, ja, das, ja, okay. Es gibt ein paar deutliche.
Okay.
Ein paar interessante Horrorfilme dieses Jahr. Muss
der
man,
na, vor allem, der kommt ohne jeglichen Jumpscare aus. Mhm. Der versucht sich allein mit Atmosphäre.
Kann er ja auch nicht.
Versucht allein mit Atmosphäre sich zu verdichten. Zieht mich aber auch in so eine Aufzeichnungswelt der 70er Jahre bis hin zu einem Aufnahmeleiter, der einfach kurz durchs Bild wuselt. Und wenn man halt ab und zu mal selbst in Sendungen sitzt oder selber mal was machen durfte, so läuft das eben.
Ja,
das mochte ich richtig gerne. Gutes Ding.
Sag mir mal, auf der Skala der schlimmen Horrorfilme dieses Jahr, wo würdest du Garfield da einranken? Ich habe mir geklemmt letzte Woche, da hatte ich mir ja gerade frisch den Arm gebrochen und dachte dann so.
Hast du dir deswegen den Arm gebrochen, damit du nicht dahin musst?
Ja, jetzt kann ich es ja sagen. Ich wollte nicht, weil der Trailer von Garfield sah leider nicht so dolle aus. Jetzt sag mir mal, bestätigt sich das?
Was sind denn die beiden Dinge, die du über Garfield weißt, die jeder weiß?
Ich habe das früher super gerne gelesen, tatsächlich. Ich hatte diese kleinen...
Das weiß jeder über Garfield?
Diese Rechtecke, das waren ja nicht normale Comics in so einem typischen Format, sondern die hatten immer so ein längliches Format. Und ich habe das geliebt über Odie und John und Garfield, der gerne Lasagne frisst und Montage hasst. Das sind die beiden Dinge, die man über ihn, glaube ich...
Das Erste, was du über ihn lernst in dem Film, also nachdem er John kennengelernt hat als kleiner Garfield, haben wir alles schon im Trailer bekommen.
Es gab doch schon mehrere Garfield-Filme.
Ich glaube, kann sein. Also die Tatsache, wie präsent uns das ist, sagt ja auch was über die Qualität.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Haben wir hingesetzt und dachte so, mal gucken. Ne, die Konkurrenz ist ja stark. Illumination und DreamWorks und Disney und Pixar und so weiter. Du, in der Pressevorführung waren noch einige an Kinder drin und die Geschichte ist Garfield, da steht auf einmal sein Vater vor der Tür, der ihn einst verlassen hat, zumindest aus seiner Sicht. Und der Vater schuldet einer bösen anderen Katze 1 Liter Milch, aber mit Zinsen. Und die sich da angehäuft haben, müssen die, irgendwie, weiß nicht, 1200 Liter Milch von einem Bauernhof klauen. Und deswegen entsteht so ein Heist-Abenteuerfilm, wo sie einen Raub machen müssen, um eine Schuld zu begleichen und gleichzeitig von den Bösen auch noch verfolgt werden dabei.
Aha.
So, und dann ist es die ganze Zeit nur so Action, versuchen Milch zu kriegen, Vater, Sohn und die Frage, was ist vielleicht damals wirklich passiert, als Garfield klein war und der Papa weg war. Und ich dachte mir so, okay, das ist alles so extrem vorhersehbar und die Kinder haben auch bei diesem ganzen Slapstick kaum gelacht. Also du weißt ja, da stehen ja immer die Presseleute danach oder die Agenturleute nach der PV vorm Kino und sagen dann so, und wie war's? Und ich so, boah, der war richtig langweilig. Und dann habe ich richtig gesehen, wie sie aufgeschrieben hat, langweilig. Hinter mir kam noch eine Kollegin raus, die meinte, oh, ist doch ganz schön für groß und klein. Und ich war echt so, für wen? Wir haben doch gerade da drin gesessen, es hat doch gar keiner gelacht. So, also mich hat das überhaupt nicht gekriegt. Und du weißt, das ist Animationsfilme und ich sind gute Freunde. Ne? Und ich bin sehr nachsichtig bei sowas. Aber da, also auch als Kind, ich finde, der sieht auch meist nicht so gut animiert aus, ehrlicherweise.
Ja.
Und gerade Sony, die ja so vorgelegt haben mit ihren Spider-Verse-Filmen, hätte ich jetzt gedacht, da kriegen sie auch was Schöneres auf die Reihe und ich habe den jetzt vor nicht mal einer Woche gesehen, wo ich drüber rede. Und ganz ehrlich, ich habe richtigen Filmriss. Also wirklich, das ist
also
so.
Also wird es dem genau wie die anderen Garfield-Filmen gehen, die man direkt wieder vergisst.
Ja, das ist so ein Zwei-Sterne-Geschichte oder so für mich und dafür kommt ein Ich einfach unverbesserlich 4 raus, der sicherlich besser sein wird und noch der ein oder andere Film. Und
ja, selbst ein Kung Fu Panda 4 klingt dann ja besser.
Ja, und der war schon Absturz innerhalb des Franchises zumindest. Also Garfield hat so nichts mit mir gemacht. Ja. So ist es. Bin ich hingegangen. Ich hoffe, dass es heute mit If. Du kommst ja nicht mit, ne?
Ich überlege noch.
Du überlegst noch?
Ja.
Jetzt, wo du mich gesehen hast, willst du auch Zeit mit mir verbringen, wa?
Ja, ja.
Ob If dann... Okay, wir reden nächste Woche drüber. Kommen wir doch mal zu Sachen, die wirklich was konnten.
Ja. Wollen wir über Robot Dreams erstmal sprechen, wenn wir schon bei Animation sind? Der spanische Beitrag, der dieses Jahr für den Animations-Oscar auch nominiert gewesen
Korrekt.
Ist.
Korrekt. 1A erkannt.
Ja.
Wobei du aber von dem Spanischen nichts merkst, weil es ein Film, der A, New York spielt und B, komplett ohne Worte auskommt. Mhm.
Tatsächlich, ja.
Geht um einen Hund, der ist ganz einsam in den 1980er New York City. Das heißt in dem Fall Fernsehen gucken und Tiefkühlgerichte aus der Mikrowelle essen.
Pong spielen.
Und dass die Nachbarn richtig viel Spaß haben, macht ihn nur noch trauriger. Bis er eine Werbung sieht von einem Roboter, den man sich zusammenstecken kann als besten Freund. Bestellt, versandt, zusammengebaut. Kommt der Roboter und die beiden sind glücklich und haben eine richtig schöne Zeit, bis sie in Coney Island, wenn ihr mal in New York wart, in Coney Island ist so ein kleiner Freizeitpark am Fuße von Manhattan, am Strand.
Richtig
verbringt
freudig.
Den Tag und habe ich damals auch erlebt. Ja. Als ich da war, ich haben Leute auch ihre Sachen liegen lassen, bis die Flut kam und das alles ins Meer gezogen hat.
Ja, aber auch der Vergnügungspark selbst ist wirklich eine Ansammlung von Billisten.
Hatte nicht Woody Allen vor 4-5 Jahren einen Film genau da? Hieß er nicht Wonder Wheel oder so?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall bei diesem Strandtag bleibt der Roboter auf einmal im Sand liegen oder stecken und kommt nicht mehr weg. Und der Hund weiß auch nicht, was ist denn da jetzt eigentlich los und beschließt, den eigentlich retten zu wollen, so schnell wie es geht. Aber der Strand wird auch geschlossen bis zur nächsten Saison. Und jetzt müssen sie mehrere Monate getrennt voneinander verbringen. Der Roboter, der versucht, sich irgendwie mit Tagträumen zu retten, wie so die Zukunft aussehen könnte. Und der Hund, der versucht, irgendwie sich abzulenken mit anderen Wesen, die er kennenlernt. Und da entsteht dann quasi so ein Film über so Freundschaft und Hingabe und Herzlichkeit, aber auch Trauer und auch ein bisschen Neid. Und ich fand den ehrlicherweise ziemlich herzlich.
Mhm.
Das ist ein ganz, ganz kuschelwarmer, sage ich mal, Film, der so zeigt, dass es eben nicht die große Verpackung braucht, weil der ist ganz einfach gezeichnet vom Stil. Hat eine ganz einfache Geschichte, nämlich ich habe jemanden kennengelernt, der hat mein Leben ganz toll gemacht. Jetzt muss ich auf den verzichten. Jetzt fühle ich mich wieder alleine, aber ich will dann nicht wieder zurück. Kann ich was dagegen machen? Und naja, am besten wäre es schon, wenn ich diese Person oder dieses Wesen wiedersehen könnte.
Ja.
Und es ist immer so zwischen Hoffnung und einer gewissen Melancholie, der Film. Ziemlich erwachsen. Mochte ich gerne.
Ja, was ich super fand an Robot Dreams ist erstmal die Animation. Du sagst, es ist einfach gezeichnet. Das gilt so jetzt so für diesen Stil, wie die Figuren gezeichnet sind. Aber ich mag total, wie vielseitig das ist, wie vielfältig auch die Bilder sind. Gerade die Hintergründe, wenn die durch New York laufen, da sind so viele kleine Details drin. Und auch zum Teil so mal Shots, die eigentlich unnötig gewesen wären. Das ist ja bei Animationen immer so ein Ding. Du kannst billig animieren, indem du einen Shot einfach lange hältst. Oder hier gibt es zum Beispiel eine Szene, da läuft Dog gerade die Straße runter mit seinem Roboter. Und man sieht ihn erst, wie er auf der Straße langläuft von der einen Seite. Und dann ist ein Umschnitt in einen Tarotladen rein. Und es wird durch so eine Kristallkugel von einer Wahrsagerin durchgefilmt, durch das Fenster, wie er da daran vorbeiläuft. Und ich dachte so, die müssen dann noch komplett das Bild umdrehen. Diesen ganzen Innenraum müssen sie ja extra zeichnen. Und das passiert sehr, sehr häufig. Also ganz häufig gibt es Zwischenstufen der Animation, die einfach dafür sorgen, dass das einfach viel vielfältiger und berauschender und detailreicher wird. Und denen auch einfach dann mehr Arbeit gemacht wird. Und deswegen war das auch meiner Ansicht nach völlig zu Recht für den Oscar nominiert, weil da ist viel Herzblut reingeflossen. Das merkst du eben, du hast es schon erzählt bei der Geschichte, die eben auch eine sehr herzliche ist über das Lieben oder das Liebe finden, Liebe leider auch wieder verlieren, manchmal auch an einem Punkt, wo man vielleicht die andere Person noch gar nicht verlieren möchte und dann trifft man sich an einem Punkt wieder. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt einen Film, der mir besonders ins Gedächtnis gekommen ist am Ende, spielt in L.A.
Da bist du halt so geheimnisvoll.
Und hat mit tanzenden Leuten zu tun.
Du sagst kein Cameo, La La Land willst du nicht sagen. Was ist denn hier los?
Was ich total toll fand,
den Fall, der wird gar nicht gezogen, die Verbindung, aber es ist spannend, ja.
Ja, und ich finde auch, dass ich das so, also was ich sehr mochte, ist, dass sie das ohne Worte inszenieren, aber durch die Mimik, durch die Soundkulisse.
Soundeffekte. Also die stoßen ja schon Geräusche aus, die was ausdrücken.
Ja, genau. Und die Liebe für die 80er Jahre kommt auch voll durch. Man sieht ständig Hip-Hop, man sieht so popkulturelle Zitate.
Erste Videospiele, wie du schon
genau
gesagt hast.
Halloween ist dann mal kurz, da sind dann andere Tiere als berühmte Figuren verkleidet.
Aber auch die anderen Wesen, ne? Du hast so Ameisenbären und Schneemänner und
genau.
So.
Ich muss aber sagen, und das ist die eine Kritik, die man überall liest. Das ist ein Film, der 90 Minuten geht ja ungefähr. Also eine Stunde.
Ich meinte auch so, dass er als Kurzfilm oder mittellanger Film funktioniert.
Ja, oder eine halbe Stunde, ne? Es gibt dann so Traumsequenzen im Film. Und die hätte man sich eigentlich durchweg sparen können. Die erweitern die Hauptstory nicht. Sie verlängern sie nur. Und auch wenn das tolle Zeichnungen dann zum Teil sind, sie tragen eigentlich nichts bei zu dieser zentralen Prämisse, außer halt Laufzeit draufzupacken. Und weil dann nicht geredet wird, ich habe das ein bisschen gemerkt, aber insgesamt fand ich auch den Soundtrack, der ist so jazzig die ganze Zeit. Also es fühlt sich auch wie so ein Film aus den 80ern. Ich kann ihn nur empfehlen, mir hat er sehr gefallen. Er ist ein bisschen zu lang, aber der ist so anders als das, was hier im Animation. Also gerade wenn man das vergleicht mit Garfield zum Beispiel, ist es sehr anders, weil es eine schöne, schlaue Geschichte erzählt mit interessanten Wendungen. Ne? Also wen Doc dann zum Beispiel auch so trifft.
Auch eine Comicvorlage übrigens.
Ja?
Ne? Ja, ja?
Ah, wusste ich gar nicht.
Von Sarah Warren.
Ah ja, okay, habe ich nicht gewusst. Aber ich fand es interessant, eine Doc trifft dann so auf andere Charaktere und wie diese Begegnungen dann jeweils ausgehen, ist auch so ungewöhnlich. Du sagtest gerade erwachsen, das passt sehr gut, weil es ist nicht so kindgerecht geschrieben. Mhm. Das finde ich eben auch mal schön. Es funktioniert aber trotzdem auch für Kinder, weil es natürlich auch Tauben gibt, die dann sich erschrecken und dann vom Dach runterplumpsen. Ja, ist für beide.
Also ich glaube sogar, dass er für ganz kleine Kinder funktioniert, die einfach so lange hingucken können. Mhm. Also.
Ja, und die schon mit Depressionen groß werden und dann sagen, oh, so mehr Melancholie, das wäre genau das Richtige für mich.
Ganz ehrlich, als ich klein war, hat man unten am Fluss geguckt. Schlimmer wird das nicht mehr.
Stimmt, ja.
Und der Struwwelpeter hier, ich habe heute manchmal noch, ich glaube, mehr Respekt vor Wind, als ich sollte. Nun gehe ich jeden Tag mit dem Hund raus in den Wald, warum ich das sage, erzähle ich gleich, und checke immer, wie sind die Windstärken. Also wenn ich dann so 40er Böen habe, okay, wenn es so 60er, 70er Böen sind, wo man eigentlich auch gar nicht mehr im Baum nähe soll, passe ich auch immer extra auf, weil da stürzt halt mir gerne mal was um. Und das kommt alles von der fliegende Robert aus dem Struwwelpeter, der da mit dem Schirm, glaube ich, losfliegt. Ich hatte immer Angst als Kind, und ich benutze auch heutzutage keinen Regenschirm. Keine Ahnung. Siehst du, was als Kind dir eingepflanzt werden kann? Insofern sage ich mal, es gab schon deutlich schlimmere Beispiele, was man Kindern vorsetzen konnte.
Ich habe total gerne gelesen, es war meine Lieblingsgeschichte, weil sie mich total erschreckt hat. Ich glaube, der kleine Hebelmann hieß die.
Was ist das denn?
Es geht um einen kleinen Jungen, der ist eigentlich noch viel zu klein für irgendwas und der liegt in seinem Bett und spannt einen Laken, beziehungsweise ein Segel aus seinem Laken.
Ja.
Und sagt dann zum Mond, er möge bitte blasen, damit er fliegen kann.
Ja.
Und der Mond bläst und er fliegt dann und sagt dann immer, mehr, mehr, kleiner Mond, mehr. Und der Mond wirkt irgendwann genervt, weil Hebelmann nicht aufhört, mehr zu rufen. Und das ist natürlich im Grunde, und das ist ja bei vielen dieser Märchen so, eigentlich nur ein Vehikel, um Kindern beizubringen, nicht immer nur wollen. Hör darauf, was die Eltern sagen, sonst passiert am Ende was Schlechtes. Es ist ja immer so eine Moral von der Geschichte, die die Kinder indoktrinieren sollen. Und ich hatte wirklich immer dieses Gefühl, mehr wollen oder so macht man nicht. Ja. Sonst stürzt man am Ende wie der Hebelmann mit seinem kleinen Bett ins Meer.
Da gibt's, ich hatte das letztens, ich lese auch ganz viel, du weißt ja, dass ich so Psychologie- und Finanzbücher lese. Immer mal wieder und ganz viele Psychologiebücher. Und da war ein Beispiel.
Robert, mehr Geld.
Da hat so ein Typ, der ungefähr, weiß ich nicht, 150 Millionen hat, in einem anderen, der so 5 oder 10 Millionen hat, erzählt, was er alles so hat und dieses Boot und dieses irgendwas und so weiter. Und da hat der mit dem weniger Geld zum anderen einfach nur gesagt, ey, voll gut und gönn ich dir. Aber ich habe halt eine Sache, die wirst du nie haben, nämlich genug. Und das ist der Punkt. Ja. Wenn du nie genug hast, dann wirst du halt auch nicht glücklich. Scheißegal, wie viel du hast. Das fängt ja immer irgendwo andere Bedürfnisse auf. Aber auch, als ich mein Haus gebaut habe, war ich so, musste ich auch, weil wir gerade bei Geschichten sind, an den Wolf und die drei Schweine denken und wollte kein Holzhaus, verdammt. Es musste ein fucking Stein sein.
Nicht, dass nachher der böse Wolf vorbeikommt.
Überleg mal die Kombination. Ich, Angst vor Wind, das Haus muss aus Stein sein. Das hängt doch irgendwie zusammen. Sinn. Hängt doch irgendwie zusammen, die Nummer. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
David ist der beste Freund der Welt.
Das mache ich morgens, aber dann, wenn langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, dann gehe ich durchs Haus und singe, oh Coro mio, oh Coro mio. Und denke immer an die Coro-Drogerie.
Ja. Singen die Katzen auch mit?
Manchmal, ja. Und es kommt drauf an, ob sie gerade schlafen. Wenn ihr sagt, ihr wollt haltbare Lebensmittel in großen Mengen haben, das können Nüsse sein, das können hauchdünne Apfelchips sein, das kann Reis sein, kann Pasta sein. Ich habe, auch wenn ich Salate mache, immer schön so Zuckermais aus der Dose, ob wieder Erbsen, Kichererbsen, wenn ich Hummus mache, leckere Tahini. David, es gibt so unglaublich viel bei Coro. Ich habe jetzt auch deren Teller bestellt. Die haben schöne Teller und ihre Edelstahlpfannen sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Auf jeden Fall, schaut euch bei der Coro-Drogerie gerne mal um. Da werdet ihr fündig, richtig gute Zutaten zu einem fairen Preis, wo ihr auch immer sehen könnt, wie sich der Preis entwickelt hat über die letzten Jahre. Und wenn ihr sagt, oh, das, was der Robert da sagt, der kocht ja gerne, der wird ja keinen Scheiß erzählen, das probiere ich auch mal aus, dann könnt ihr bei der Bestellung auch noch Schwafel 5 im Bezahlvorgang verwenden. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer und spart nochmal 5% auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Coro-Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Okay, Snap Back to Reality, um Eminem zu zitieren und gleichzeitig den nächsten Film. Reality.
Oh, ich sehe dich als Battle Rapper auf der Bühne.
Ja.
Was ist das eigentlich?
Was? Battle Rapper?
Nee. Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney. Und Reality. Weißt du nicht, was Reality ist?
Na, das ist der Film, der mir immer wieder genannt wurde als das positive Beispiel, wenn ich sagte, Sydney Sweeney kann nicht schauspielen.
Oh, du hast keine Ahnung, was es ist?
Nee, ich weiß gar nicht, was es ist.
Ist ein tatsächlicher Fall von 2017. Reality Winner. So heißt die Hauptfigur, ist früher bei der Air Force gewesen, arbeitet bei der NSA und ist eigentlich Dolmetscherin, Übersetzerin für Parsi und noch 2 andere Sprachen und will gerne einen Auslandseinsatz. Und die kommt einfach mit ihrem Grocery, also mit dem Shopping-Kram nach Hause vom Einkaufen und da stehen 2 FBI-Leute und wollen mit ihr reden. So, haben ein paar Fragen und sie denkt, okay, es geht um ihre Sicherheitsstufe oder was könnte es sein. Und während die dann so ins Reden kommen und das sagen, wir haben ein paar Fragen und wir haben auch einen Durchsuchungsbefehl, merkst du so immer mehr, die wollen irgendwie mehr. Also irgendwie, die sind nicht nur kurz hier, um mal einen Background-Check zu machen, weil die bei der NSA ist, sondern da steht was im Raum und sie fängt dann so an, ey, ich habe drin einen Hund und so, ich würde den gerne in den Garten. Das ist so, nee, wir bleiben mal hier draußen im Garten, wir können das gleich zusammen machen. Und dann fahren so 4, 5 FBI-Autos vor, Agenten steigen aus, dann beginnt so eine Hausdurchsuchung und auf so einen Mix von ganz freundlich, so wie, hey David, so, willst du was trinken? Und ich hätte ein paar Fragen, wollen wir jetzt hier reden, wollen wir rübergehen, wollen wir in unser Büro gehen, nur 5 Minuten weg? Zieht sich langsam so eine Schlinge zu um die Frage, ob die geheime Information weitergegeben hat. Mhm. Und der ganze Film, der geht auch nur 82 Minuten, basiert komplett auf den Aufzeichnungen der Audiospur von diesem gesamten 2 Stunden oder so, die damals tatsächlich dieses Verhör mit sich gebracht hat.
Hat das FBI aufgezeichnet? FBI,
genau, ist alles 1:1 so vorhanden. Jedes Husten, jedes Räuspern ist alles genauso drin. Und die Stellen, die in diesem Bericht geschwärzt sind, da arbeitet man entweder damit, dass der Ton auf einmal im Film für 3 Sekunden aussetzt oder die Figuren komplett aus dem Bild sind und der Raum dann leer ist, sodass du nicht weißt, welcher Bezug mit welcher Firma. Und das war die Zeit, in der Donald Trump schon Präsident war und es darum geht, ob die Russen manipuliert haben oder versucht haben zu intervenieren in die Wahlergebnisse, versucht an Wählerstimmen ranzukommen und inwiefern sie maßgeblich daran beteiligt ist oder war, Informationen zu leaken an die Presse. Weil sie, und das war immer so ihr Statement gesagt hat, sie hat zwar geschworen, der NSA zu dienen und ist Geheimnisträgerin, aber sie dient auch dem amerikanischen Volk in erster Linie. Jetzt kann ich dir natürlich erzählen, was mit ihr passiert ist oder nicht passiert ist, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel gespoilert, weil ich wusste es nicht und wusste deswegen im Film auch nicht, weil Sydney Sweeney, finde ich, in vielen Momenten auch die Sympathien zufliegen. In welche Richtung geht denn das jetzt hier? Mhm. Wird die Opfer vom FBI? Liegt das FBI falsch? Hat die vielleicht wirklich was gemacht? Ist die nur eine, der ebenfalls auf Spionageebene übermittelt gespielt wird und vielleicht was in die Schuhe geschoben wird?
Und wenn sie was gemacht hat, ist es eigentlich was Schlechtes oder was Gutes?
Das ist die Frage, ja. Aber auf jeden Fall wäre es so juristisch gesehen sowas wie, weiß ich nicht, Landesverrat, wegen Geheimnisweitergabe oder was auch immer in diese Richtung. Und Sydney Sweeney macht das, finde ich. Ihre beste Leistung seit Euphoria. Durchaus spannend, ey. 82 Minuten, wo ich dachte, hier stimmt die Atmosphäre. Und in die Situation willst du nicht kommen, weil du auch bei dem FBI, einer redet so ein bisschen nett mit dir, der andere bewegt sich dann manchmal ins Profil und guckt dann so von der Seite zu. Und du siehst das aus der Kamera, wie unangenehm sich das so wirklich zuzieht. Und wenn sie dann irgendwann in den Raum gehen, sie mit dem Rücken auch zur Wand steht und aus ihrem Blickwinkel die Kamera immer ihre Augenhöhe hat und deswegen untersichtig auf die Leute guckt und richtig das Gefühl hast von, hier wirst du gerade beobachtet. Und das wird immer, immer unangenehmer. Fand ich gut.
Kommt der im Kino oder?
Der kam im Februar im Kino.
Ach.
Der ist jetzt als VOD raus seit letzter Woche. Und da habe ich gedacht, da schlage ich jetzt mal zu. Den hole ich mir, habe dann bei iTunes den Film gekauft und geguckt.
Ah, muss ich auch nochmal reinschauen.
Der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht.
Na gut, alles klar.
Eigentlich ist das ja auch so eine Sache, die dich schon interessiert, so ein bisschen politischer Hintergrund.
Ja.
Aber komplettes Kammerspiel zu dritt. Da gibt es nur einen Agenten,
klingt
der nochmal reinkommt.
Klingt aber trotzdem echt interessant. Also ja. Ich denke, da werde ich selber mal reingucken. Bisher wusste ich nicht genug drüber und habe mich dann auch wirklich nicht informiert.
Ja, ich meine, wenn man auch überlegt, wo sie jetzt herkam, Rom-Com, Superheldenfilm und Nonne, da passt jetzt so dieses Politische nicht unbedingt rein.
Nee.
Aber
na gut,
tatsächlich bewirbt sie sich zumindest mal, dass sie Varianz mitbringen kann.
Das ist jetzt der vierte Film von ihr in diesem Jahr, ne?
Ja, im Kino.
Ist ja Wahnsinn.
Und ist jetzt auch gerade mit Ana de Armas jetzt vergesse ich die dritte, gecastet worden für
Oh, bitte lass Eden. Es Gal Gadot
Eden.
Sein.
Eden. Nee, eine, die von den dreien dann richtig was kann.
Aha.
Die dritte ist richtig gut. Vanessa Kirby, glaube ich.
Ah ja, okay.
Ja.
Eden ist.
Eden
ist
und ich habe es vorhin nur beim Hollywood Reporter kurz gesehen. Alles kann ich klar. Auch noch mal kurz checken, wenn du willst.
Pass mal auf, während du checkst, kann ich dich und euch ja mal abholen. Wir reden jetzt über Kingdom of the Planet of the Apes und ich dachte mir, ich gehe mit euch mal eine kleine Zeitreise und zwar nicht 2000 Jahre, sondern nur ein paar Jahre zurück und gehe mal die Reihe so mal durch, um mal den kurzen Start zu finden. Das hier ist ja der vierte Teil der neuen Reihe, ja, aber es gab ja schon mal eine alte, es gab auch noch mal ein anderes Remake, da gehe ich mal jetzt mit euch durch. Also, alles fing an im Jahr 1963, Pierre Boulle hat da den Roman Planet der Affen geschrieben, der sehr erfolgreich gewesen ist. Und dann 1968 hat dann 20th Century Fox gesagt, das machen wir jetzt einfach nach. Mit Charlton Heston in der Hauptrolle. Am Anfang spielt er so einen von mehreren Astronauten, die auf, ich weiß gar nicht, was die mehr machen. Ich muss sagen, die habe ich ewig nicht mehr gesehen.
Habe ich kurz was Spoileriges fragen? Nicht auf den Film jetzt, sondern damals?
Ja.
Ich habe die Filme damals nie gesehen, aber der Clou war doch, dass sich rausstellt, dass es die Erde ist, ne?
Genau.
Das ist so das Ding, oder?
Wir sagen wir gleich mal gleich, weil ich werde noch ein paar Sachen sagen. Hier wird es natürlich zu Spoilern zu den alten Filmen kommen, deswegen vielleicht einfach rüberspringen zur Kritik. Ihr findet den Timecode bei Spotify auf jeden Fall. Unter anderem ist es nämlich so, die merken dann, sie sind irgendwie auf einem anderen Planeten. Es gibt sprechende Affen, die Menschen können aber nicht reden. Was ist da los? Dann trifft er auf Cornelius und Zyra. Das sind zwei gute Affen, die ihm helfen wollen. Aber es sind auch jede Menge böse Affen natürlich auch noch da. Und am Ende stellt sich aber heraus, er ist dann vor der zerstörten Freiheitsstatue am Strand. Ganz berühmter Shot. Er sagt so, you maniacs! Und dann stellt sich heraus, er ist 3000 oder 2000 Jahre in der Zukunft gelandet. Und die Menschheit hat sich in der Vergangenheit quasi selbst in die Luft gesprengt. Und die Erde wurde von den Affen übernommen. So, war mega erfolgreich. Vielleicht auch wegen dem Twist. Zwei Jahre später kam dann Rückkehr zum Planet der Affen, aka Beneath of the Planet of the Apes. Das war so eine dieser Fortsetzungen, wo 20th Century Fox gemerkt hat, das ist ja mega erfolgreich, lass mal ganz schnell was produzieren. Und dann haben sie das auch sehr schnell gemacht. Und zwar haben sie sogar in Sets und Kulissen aus anderen bereits existierenden Drehs, die gerade parallel stattgefunden haben, da haben sie dann einfach gesagt, ey, das sieht so ein bisschen nach Planet der Affen aus, lass da mal jetzt dieses Sequel spielen. Und haben dann auch, um Geld zu sparen, im Vorgänger war es ja so, und das muss man echt sagen, bei dem Original Planet der Affen-Filmen, dieses Make-up der Affen ist echt toll. Ne? Und die haben dann aber gesagt, für alle, die nicht vorne stehen, in der ersten Reihe, holen wir einfach nur ganz billige Gummimasken für die Statisten dahinter. Und das sieht man in diesem Film sehr deutlich, der am Anfang nicht nur ein krasser Abklatsch vom ersten Planet der Affen ist, sondern halt, wo du auch siehst, die Sets, es stimmt irgendwie nicht wirklich was zusammen. Charlton Heston wollte auch nicht mitmachen. Der hat sich wirklich geweigert, wurde dann überredet von einem der Studiobosse.
From my cold dead hands.
Und zwar nur unter der Zusage, dass man ihm garantiert hat, dass er am Anfang verschwindet. Er wird dann von so einem Stein verschluckt. Ich habe auch echt überlegt, ob ich so ein Ding mache, wo ich...
Jetzt so ein Sylvester Stallone Expendables 4-Vertrag, oder?
Ja, so, ja, so ein bisschen. Und am Ende kommt er dann nochmal wieder und stirbt dann. Und zwar, indem er die Welt sprengt. Er tut so eine Mega-Atombombe zünden und die lässt gleich den gesamten Planet der Affen, der ja die Erde war, explodieren. Das heißt, das war's mit dem Planeten.
Das war jetzt übrigens Davids sprachliches Tal in diesem Podcast. Tut zünden.
Mann, so. Tatsächlich hatte ich überlegt, ob ich so ein Quiz wieder mit dir mache. Das haben wir nämlich auch mal gemacht, damals bei Saw.
Also Gina hat mir letzte Woche gesagt, sie hätte gar nichts davon richtig gehabt.
Mir hat da jemand geschrieben, es ging auch nicht um das Quiz.
Dass ich pure Schande bin, oder was?
Nee, die Leute meinten, das ist sehr schön, wenn wir sowas spielen, weil man da ja auch so ein bisschen durch die Filmhistorie geführt wird. Darum geht es ja eigentlich eher über das Stunt-Film.
Und durch Roberts menschliches Versagen.
Ach, ich hätte doch auch nichts gewusst, Mann. Ist doch auch egal. Nee, was ich eigentlich machen wollte, wir hatten bei Saw mal quatschige Plotpoints vermengt mit echten Plotpoints.
Ja.
Und es wäre hier prima möglich, weil hier so ein Quatsch drin vorkommt, eben, dass der Planet der Affen zerstört wird. Und jetzt wirst du sagen, ah, es gibt also keine Fortsetzung mehr. Doch, noch drei. Und zwar Flucht vom Planet der Affen, der kam dann nur ein Jahr später. Also es ging immer schneller. Diesmal aber auch, weil sie sich die Sets komplett gespart haben, stellt sich nämlich heraus, dass Cornelius und Syrah, bevor die Atombombe gezündet wurde, in einem Raumschiff 2000 Jahre in die Vergangenheit gereist sind. Warum? Völlig unklar, wie sie das können, völlig unklar, echt völlig abstrus. Und damit kommen sie im Jahr 1971 an. Und damit wird es ein bisschen so wie Star Trek 4, also diese Fish-Out-of-Water-Geschichte. Sie als Affen werden dann auch berühmt, weil sie, ne, sprechende Affen, das haben die Menschen halt noch nicht gesehen. Aber es kommen natürlich auch dramatische Momente hinzu und am Ende werden beide erschossen. Also sehr dramatisch. Aber, und jetzt kommt's, sie haben vorher einen Sohn und der heißt Caesar. Ja, und damit ist im Grunde dieses Terminator-Paradoxon, was man schon kennt, und ich glaube, das hat sogar auch einen anderen Namen, ich glaube Großmutter-Paradoxon heißt es nicht irgendwie sowas, oder Großvater, sprich eine Sache, die in der Zukunft passiert, wird erst dadurch ausgelöst, weil jemand oder etwas aus der Zukunft die Vergangenheit manipuliert. Und hier wird dieser Anführer der Affen gezeugt, der dann in den nachfolgenden beiden Teilen diesen Planeten der Affen erst werden lässt. Im nächsten Teil Eroberung vom Planeten der Affen. Ist es nämlich so, dass ein Virus alle Hunde und Katzen ausgelöscht hat und die Menschen deshalb sich die Affen als Sklaven halten, beziehungsweise als Haustiere. Und dazwischen wird dann Caesar groß und das erinnert sehr stark an das, was Rise of the Planet of the Apes gemacht hat, also später der erste Teil dieses neuen Franchises, wo auch Andy Serkis ja dann den Affen spielt und er hat dann so einen menschlichen Helfer. In dem Fall ist es ein Zirkusdirektor, glaube ich. Also immer, ist es immer so ein bisschen crazy. Und diese Geschichte erzählt dann quasi so vom ersten Aufstand, also wie es so losgeht. Und ganz am Ende steht dann auch Caesar da. Es wird sich so aufgelehnt gegen die Menschen und tatsächlich erobern sie dann oder gewinnen die Schlacht, die aber nur in einer Stadt stattfindet. Und dann sagt er, this is the rise of the planet of the apes. Also da ist dann quasi das erste Mal wird diese Sache erwähnt. Schlacht um die Planet der Affen, das ist dann der nächste Teil, der kommt 1973, haben die Menschen versucht, mit Atombomben den Holocaust gegen die Affen auszulösen. Dadurch wurden die Städte unbewohnbar. Es findet also alles nur auf diesen ländlichen Regionen statt. Also alles bewegt sich auf das zu, was wir dann später im ersten Planet der Affen sehen. Und hier ist es so, dass dann am Ende Caesar natürlich stirbt. Aber die Menschen und die Affen können nebeneinander herleben und die Menschen können auch noch sprechen. Irgendwie macht das alles nicht viel Sinn, weil im ersten Teil
Können sie nicht sprechen.
Können sie nicht sprechen. Diese Reihe hat sich insgesamt sehr viel widersprochen. Es gab auch noch eine TV-Serie, die ist dann 1974 gestartet, weil 20th Century Fox mit all den Filmen viel Geld gemacht hat, aber irgendwann dann keine Wege mehr gefunden hat, wie sie Geschichten erzählen könnten. Und bei Planet der Affen, die Fernsehserie in der ersten Folge ist gleich als erstes im ersten Bild der ersten Folge ist ein Hund zu sehen, obwohl die ja eigentlich nicht mehr leben dürften, seit der Geschichte aus, warte, lass mich nicht lügen hier, es ist Eroberung vom Planet der Affen, weil die sind ja alle ausgestorben, wie die Katzen. Macht alles keinen Sinn, ist aber auch vollkommen egal, wir sind jetzt nämlich bei der neuen Reihe angekommen, die auch so ein bisschen benannt ist wie die Original. Die hatten ja so Escape from the Planet of the Apes, Beneath the Planet of the Apes und sie machten dann weiter mit Rise of the Planet of the Apes. Wir hatten Dawn of the Planet of the Apes 2014, wir hatten War for the Planet of the Apes 2017 und jetzt Kingdom. In Deutschland haben sie gesagt, scheiß drauf, wir machen Planet der Affen Prevolution, Revolution, Survival und jetzt New Kingdom raus. Ich kann das nicht aussprechen, ohne mich fremd zu schämen für den deutschen Verleih, der in dem Fall jetzt Disney ist. Die haben ja 20th Century Fox gekauft. Aber ja, damit sind wir angekommen bei Kingdom. Vielleicht nur nochmal, um zurückzugehen. Im letzten Teil ist am Ende Caesar, dessen Geburt wir ja erst irgendwo in der Mitte der Originaltrilogie erleben, ist gestorben.
Und seitdem sind 300 Jahre vergangen.
300? Ja.
Also man findet es im Film nicht.
Sie sagen mehrere Generationen später.
Nee, many years later.
Many generations later.
Generations. Ich sag mal so, Hintergrundinformationen, die so online stehen und auch auf IMDb gelistet werden, sagen 300 Jahre.
Okay.
So sagen wir das mal. Es ist eine gewisse Zeit vergangen. Und was so eben ist mit der Zeit. Caesar ist quasi ein...
Wie das so ist mit der Zeit. Sie verläuft halt.
Ein Mythenwissen, zumindest nach unserem jetzigen Wissensstand, David. Generationen in 300 Jahren hören zurück und sagen, ach, wie dumm er doch war.
Ach, schon wieder. Hätten sie da mal gewettet.
Einfach nur Scheiße geredet. Und wie weise Robert doch...
Schon damals war. Immer war.
Die vermeintliche Zukunft schaute, die sich gar nicht als die Zukunft herausstellen sollte. Eieiei. Auf jeden Fall. Wie das immer so ist mit Mythen. Caesar ist ein Mythos oder auch eine Art Prophet, deren Worte werden unterschiedlich ausgelegt. Und verschiedenste Affenclans zum Beispiel, und das ist unser da kommt unsere Hauptfigur Noah her, gehören dem Eagle-Clan zum Beispiel an, also ein Adler-Clan. Verschiedene Clans besiedeln die Erdoberfläche, während Menschen sehr reduziert sind und eher wild, bloß noch irgendwo vereinzelt existieren.
Können nicht mehr reden, haben irgendwie...
Können nicht mehr reden, ja. Wie es eben so ist mit Worten von Propheten, die ausgelegt werden. Einige nutzen das gern zur Machtergreifung oder der Unterdrückung. Und so stellt sich auch in dieser Welt heraus, dass es Affen gibt, die andere verschleppen, plündern, ermorden, was auch immer sie da vorhaben, wird so eine Art eigenes Königreich gebaut. Daher der Titel dieses Films. Und wir folgen Noah auf ein Abenteuer, unter anderem mit menschlicher Begleitung und auch anderen Weggefährten in diese verkommene Welt, in der quasi die Affen, würde ich mal sagen, so einen Wissensstand haben von der menschlichen Antike, wenn überhaupt, aber in einer Welt leben mit technischen und architektonischen Überresten noch der Menschheit von vor hunderten Jahren. Und das ergibt schon mal so einen ganz coolen dystopischen Spagat.
Man sieht große Kulissen von Städten, die alle völlig überwuchert sind. Hat ein bisschen was von The Last of Us, aber noch krasser. Erinnert sehr an das Videospiel Horizon Zero Dawn, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Und das sieht sehr gut aus.
Ja, und das, ja, also die Effekte sind absolut krass. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Also die Affen und deren Haare, das ist der absolute Hammer. Und ich bin mir ganz oft nicht sicher gewesen, sind die Bilder einfach komplett CGI gewesen?
Ich glaube ja, ey, aber es sieht so echt aus.
Ja, ja.
Das ganze Worldbuilding, darin will man eigentlich sofort zocken und leveln und Skills freischalten wie Lesen lernen oder so. Also es sieht fantastisch aus. Der Film hat eine ganz schön große Exposition, weil du aber auch siehst, dass er dir das Fundament für eine neue Trilogie oder mehr sein soll.
Das fühlt sich so an, ne?
Ja, ja, das ist so, fühlt sich ein bisschen an wie Herr der Ringe, der Gefährt, nicht in der Qualität, aber mit diesem ganz langsamen Einführen von einer Figur, mit der man anscheinend eine Menge vorhat. Also Noah wird uns schon am Anfang in seinem Clan als jemand gezeigt, der erstens mutig ist, wenn es darum geht, bei einem Ausflug etwas zu erlangen, aber auch jemand, der ängstlich ist, der neugierig ist. Die Bedeutung von Bonding, also Verbindungen oder Beziehungen, Beziehung, die man auf lange Zeit eingeht, was Tradition und Kultur bedeutet, was aber auch Erwartungshaltung und Druck damit sich bringt. Und da werden dann schon sehr viele menschliche Bedürfnisse auch eingearbeitet. Und das geht schon so in der, also die erste halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ist fast nur er, dieser Clan und wie so dieses Leben stattfindet.
Es ist ein ungewöhnlicher Blockbuster insofern, dass du nicht mit, ne, wir haben immer dieses Breakneck-Tempo in diesen Filmen. Zuletzt in Madame Web, jetzt mal um ein wirklich schlechtes Beispiel zu nennen, aber eigentlich kann man fast jeden Film nennen, wie zum Beispiel auch Kong vs. Godzilla.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass gerade Drehbuchautoren und Produzenten es nicht mehr hinkriegen oder auch aushalten, ihre Filme so zu konzeptionieren, dass nicht mindestens alle 3 Minuten irgendwas passieren muss. Weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist wahrscheinlich so sehr gesunken, oder so ist vermutlich die Annahme dieser Produzenten, dass man halt echt eine Explosion an Dingen, an kleinen Gegebenheiten, hier wird wieder ein Ort gewechselt, jetzt kommt wieder eine neue Figur rein, da ist wieder ein Reveal oder irgendwas explodiert. Und hier stehen die Affen auch eine ganze Zeit lang einfach nur rum und gucken in die Ferne. Und dieses Leben der Affen wird am Anfang auch sehr explizit gezeigt. Und dann begibt sich Noah auf die Reise, trifft dann auf Figuren und da wird dann auch viel Zeit mit verbracht. Das schlägt sich dann am Ende auf eine recht lange Laufzeit. 2,5 Stunden geht der Film fast. Und ich war zwischendrin hin und her gerissen zwischen, hui, das fühlt sich lange an, aber es trotzdem...
So im zweiten Drittel wurde es für
genau.
mich immer ein
ja,
bisschen
zäh. Ja, in der Mitte war es bei mir so, dass es so ein paar Hänge hatte.
Das zweite Drittel umkreist die Mitte.
Ja, ne? Dann sind wir ja ungefähr gleich auf. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, so, er zieht dich auf jeden Fall in diese Welt rein und das macht er gut. So ein bisschen wie auch die Avatar-Filme. Jetzt nicht ganz so spektakulär, weil man ja im Grunde auch trotzdem nur Bäume sieht. Aber ich mochte das tatsächlich.
Das ist irgendwie aber erwachsener als
ja,
Avatar.
Ja, aber es ist so wie
auch ehrlicher.
Die 3 Filme, die zuvor gekommen sind. Aber vor allen Dingen, ich finde, Dawn ist das Meisterwerk aus der Reihe.
Also Matt Reeves, als er es übernommen hat,
genau.
hat sowieso einfach.
Da wurde es einfach nur krass. Auch War for the Planet of the Apes ist der Hammer. Das hier ist für mich schlechter. Minimal schlechter, aber trotzdem noch sehr gut. Also
für mich
bisher
ist es wie der erste Teil
genau.
der alten 3.
Es hat mich noch nicht enttäuscht. Ich muss sagen, das ist wirklich eine der stärksten neuen Reihen und eines der stärksten Franchises, weil jetzt mit Wes Ball jemand da sitzt, bei dem ich nicht so viel Vertrauen hatte.
Der hat die Maze Runner-Filme gemacht. Ne?
Ja, die Maze Runner-Filme, die mochte ich ganz gern.
Da habe ich Gina kennengelernt. Für mich immer.
Ich weiß, ja. Also ich glaube, auch die Zuhörer.
Wir reden so selten über Maze Runner, kann ich das ja mal zwischendurch erwähnen.
Auf jeden Fall, der hat sich jetzt noch nicht so ausgezeichnet mit so Mega-Franchises, aber das macht er hier echt gut. Und ich finde, dass es eine Weile dauert, bis du verstehst, wo der Film hin will. Weil ich schon mich gefragt habe am Anfang, was ist denn jetzt der neue Dreh? Also was ist denn der Grund, warum sie diesen 4. Teil machen? Vorher war es die Reise von Caesar. Bitte lass es jetzt nicht einfach nur die Reise von Noah sein. Und ich war mir am Ende nicht so ganz sicher. Es ist nicht nur die Reihe von Noah, aber es ist auch nicht so viel mehr. Es kommt noch eine neue Komponente durch einen menschlichen Charakter mit hinein, die ich so nicht habe kommen sehen. Das ist die junge Dame, die spielt die Cirilla oder Ciri in
Freya Allen.
Genau, in The Witcher. Und mit der kommen noch mal so ein paar Plot-Elemente hinzu, die hatten mich überrascht. Aber gerade gegen Ende hat es bei mir echt mit der Glaubwürdigkeit ein bisschen gehapert. Weil da konnte ich die Welt nicht mehr so ganz greifen.
Ich hatte ein paar Stellen, wo ich so logisch ausgeschieden bin und dachte, hier sind jetzt so viele Affen, da ist keiner auf die Idee gekommen, mal da gucken zu gehen mit ihren kletterischen Fähigkeiten.
Genau.
Ich hatte so 2, 3 Momente, wo ich so dachte,
oder
ich will mir den Genuss jetzt nicht kaputt machen, ich höre auf zu denken kurz.
Ja. Oder warum ist das nach 300 Jahren sowohl auf der einen Seite nicht möglich bei den Affen und bei der anderen Seite noch möglich.
Ja.
Das erklärt sich nicht so richtig, weil gerade was mit den Menschen gemacht wird, da gibt es am Anfang eine klare Ansage, die ja sich auch aus den vorherigen Filmen herleitet. Die Menschen werden ja da immer primitiver sozusagen. Und jetzt will dir dieser Film etwas erzählen, was ich nicht greifen konnte. Und dadurch merkte ich so, dass er am Ende mich so ein bisschen verlassen hat. Und gerade das Finale auch, die Schauwerte sind gut, aber er war dann deutlich schwächer als die sehr auch viel runderen Teile davor. Und ich finde auch, dass Noah, den sie ja wirklich forcieren als Caesar-Ersatz, für mich nicht so gut funktioniert. Dem konnte ich nämlich folgen von den ersten Schritten als Affe, der nicht reden konnte in Rise of the Planet of the Apes, bis hin zu diesem Anführer, dem ich das auch wirklich abgenommen habe, weil er auch so eine Stärke hatte und so eine moralische Integrität. auf den wird viel verwiesen hier in diesem Film. Caesar ist fast so eine Jesus-Figur geworden.
Nur so ein Messias, den habe ich auch Prophet gesagt.
Und das mag ich ganz gern, aber wie gesagt, Noah funktioniert für mich eher so semi. Und deswegen,
ich mochte den gerne. Ich mochte den gerne. Und ich glaube auch mit Blick aufs Finale ist dieser Name auch nicht von ungefähr gewählt.
Nee.
Aber ich finde, mal unabhängig davon, dass die Kamera 2-3 Mal richtig starke Bilder einfängt. Es gibt eine Trauerszene. Da dachte ich, Alter, das ist ja super gut gefilmt. Und wie der Film endet in so einer kleinen Montage, ey, ich habe richtig Bock, weiter zu gucken. Also jetzt ist für mich ein gutes Fundament gelegt, um zu sagen, würde ich mir jetzt weiter angucken. Insofern sich das dann nicht zu sehr nach Copy-Paste anfühlt.
Ja, ich auch. Es fühlte sich leider, ich hoffe, dass es weitergeht, weil der Film lässt halt ein paar Fragen offen, die eben das Glaubwürdigkeitsproblem, was ich hatte, aufmachen. Und das kann eigentlich nur ein weiterer Teil lösen.
Aber da sagst du doch immer, dem gebe ich jetzt Benefit of the Doubt.
In dem Fall nicht, okay. Weil ich A, wie gesagt, nicht weiß, ob es einen weiteren Teil geben wird. Das wird sich jetzt an der Kinokasse entscheiden. Und B, ich mag halt schon auch, wenn Filme in sich geschlossen sind. Und das ist der hier nicht. Oder anders, er ist schon in sich geschlossen. Aber die Probleme mit der Glaubwürdigkeit am Ende, da bleibt er mir ein paar Antworten schuldig, die er nicht liefert. Und ich mag es nicht, auf einen weiteren Teil hoffen zu müssen, bei dem noch völlig unklar ist. Ja, hier auch keine geplante Trilogie. Es heißt bisher nur, dass es diesen Film gibt. Und dementsprechend kann man höchstens hoffen, dass da diese losen Enden aufgegriffen werden. Deswegen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Geschmacksfrage. Das kann Leute geben, über deren Köpfe das einfach hinweggeht. Aber gestern auch das Feedback war so, ich fand ihn so wie wir. Sebastian von Filmstarts fand ihn gar nicht gut.
Der will gar los, der findet doch sonst die meisten Sachen eher besser.
Ja, der fand die erste Hälfte gut und die zweite Hälfte gar nicht mehr. Der war nämlich auch so wie ich, dass er sagte, so dieses Abenteuerliche, weil am Anfang hat es wirklich so wie so 80er-Jahre Abenteuerfilme auch so einen kleinen Vibe, weil auch das Pacing halt so ist wie zu der damaligen Zeit. Das hat mich auch gefreut, weil eben genau dieses Pacing kennst du heute im Kino gar nicht mehr. Und dann kam uns Batz entgegen von Filmfips.
Der immer alles schlecht findet. Der fand es jetzt gut.
Der fand es besser als die vorherigen Filme. Und also das war alles.
Man kann sich auf nichts mehr verlassen.
Nee, nur auf uns beide. Deswegen.
Hört wieder rein nächste Woche.
Ja. Ja, mach das doch.
Ja, aber wir sind am Ende.
Ja.
Wir sind am Ende. Planet der Affen könnt ihr seit gestern schauen. Garfield könnt ihr seit heute schauen. Genauso wie Robot Dreams, um das nochmal zusammenzufassen. Unfrosted auf Netflix. Reality könnt ihr euch online kaufen.
Oder leihen.
Oder Late Night with the Devil. Der kommt, glaube ich, erst im Juni. Nee, der kommt noch im Mai.
Nee.
Der kommt demnächst.
Ich glaube, der kommt im Juni.
Das könnten wir mal generell einführen, dass wir am Ende mal zusammenfassen für die Leute. Was kann man eigentlich wann?
Ja, aber nur am Ende, damit alle verpflichtet sind, zuzuhören.
Genau, und das ist so. Und dann sagen wir immer am Anfang nach der Folge, wir verlosen ein Date mit uns, einen Candlelight-Dinner mit uns.
Wir verlosen die Xbox von Leon Mascher und ApoRed, die nie verschickt haben. Und jetzt sind wir wieder
bei Annie the Duck. 6. Juni kommt Late Night with the Devil raus. Ja, war schön.
Stimmt. Hätte ich mir eigentlich merken müssen, das Datum.
Ja, stimmt.
Ja. Okay.
Nicht schlecht hier heute gewesen.
Tschüss.
Herr Hein, Sie haben abgeliefert.
Habe ich? Danke. Joa. Joa? Okay. Ja, na, jetzt ja oder nein?
Sie haben etwas abgeliefert. Tschüss.